In Folge 9 geht es um kurz Aktuelles, die E-Bike World Enduro Series und unter anderem über unsere schlimmsten Krankenhausaufenthalte im Ausland.
Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu Folge 9 bei Single Trails und Single Mold. Und wir probieren heute mal was Neues. Tobi macht das Intro.
Ja, vielen Dank auch. Herzlich willkommen zu Folge 9 von Single Trails und Single Mold. Ich habe tatsächlich auch die ersten Intros gemacht von den ersten 2 oder 3 Episoden. Die durften wir aber dann alle nochmal machen, beziehungsweise hast du es übernommen, weil wir rausgefunden haben, ich kann das nicht.
Ja, du bist immer so mit dem Körper ins Thema reingetaucht. Dann hast du ja gesagt so, genau. Alter, wir reden heute über, bam, 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 bam.
Genau.
Gut.
Wie geht's dir?
Soweit. Ich war gestern 8,5 Stunden im Auto und hänge dann echt tatsächlich, mittlerweile hänge ich nach so langen Autofahrten immer ein bisschen durch. Also ich bin heute Morgen, Wecker hat um 6 geklingelt, aber ich bin einfach nicht, bin nicht rausgekommen. Oder bis um 7:30 habe ich noch im Bett gehangen. Ja.
Das Problem hatte ich früher immer beim Rennenfahren. Ich bin immer mit dem Auto halt irgendwie zum Rennenfahren gefahren, Max neben mir. Wir sind zeitgleich aus dem Auto ausgestiegen, wir waren aber unterschiedlich fit. Ich war immer komplett am Arsch und Max war so, okay, let's go. Jetzt, wir müssen die Strecke laufen und unbedingt jetzt. Und ich habe immer, da ging einfach überhaupt gar nichts.
Ja, ich brauche auch morgens echt immer mindestens so 2 Kaffee, bevor ich tatsächlich dann auch angreifen kann. Und bin auch tatsächlich nicht so der Typ, der jetzt aufsteht und sagt, boah geil, was unternehme ich heute? Sondern ich brauche auch irgendwie, wenn ich mich morgens schnell aufraffen muss, um irgendwas zu tun, dann brauche ich einen Plan vorher, was ich mache. Und dann kann ich auch für aufstehen und das durchziehen. Aber anyway. Naja, auf jeden Fall bin ich wieder da. Mir geht's gesundheitlich gut. Und ich gebe die Frage mal zurück, wie geht's dir?
Mir geht's auch sehr gut. Ich bin jetzt nach meiner Tour durch die Schweiz wieder zu Hause, habe jetzt irgendwie, ich glaube, 3-4 Tage jetzt schon hier verbracht, mich anständig erholt. Ich war tatsächlich nach der Zeit ganz schön am Arsch auch, super viel Auto gefahren und halt jeden Abend da auf der Bühne gestanden. Aber jetzt
und
halt
gesoffen,
alles gut.
Wie so ein Rockstar und, quasi.
Nach und gesoffen wie so ein Rockstar. Ja, genau. Tatsächlich bin ich einmal so übelst abgestürzt, weil ich kann halt ja immer eine Stunde, 2 Stunden vor der Show kann ich nichts mehr essen und danach ist halt irgendwie 11 und dann willst du halt auch nichts mehr essen, weil das habe ich letztes Jahr gemacht und wo das hingeführt hat, das kann man sich auch ganz gerne mal in der Sauna anschauen.
Genau.
Also habe ich dieses Jahr...
Ich hatte es auf der Zunge, ich fand es gut, dass du es gesagt hast.
Also habe ich dieses Jahr halt dann immer so aufgehört, um 5 Uhr was zu essen. So, das habe ich da auch gemacht. So, dann Show gehabt. Und dann sind wir zum Veranstalter nach Hause. Dort habe ich halt über die Schweizer Zeit gewohnt. Und dann war es aber ganz geil, weil im Foyer von diesem... von der Halle, wo ich aufgetreten bin, gab es... kostenloses Bier. Die hatten so ein Bier-Tasting oder so ein Bier-Handout. Und dann haben wir halt da beim Einpacken schon mal so 2-3 Bier getrunken. Dann sind wir zu dem Heim, das war direkt nebenan. Dann habe ich mein Whisky ausgepackt. Wir haben die Flasche leer gemacht. Dann hat er noch seinen Whisky ausgepackt. Dann haben wir die Flasche auch noch leer gemacht. Und dann kamen noch Freunde von ihm, die hatte er vorher angerufen, dass unbedingt, die müssen unbedingt noch Bier mitbringen. Also haben die nochmal Bier mitgebracht und das haben wir dann auch noch leer gemacht und dann, dadurch, dass ich halt die ganze Zeit nichts gegessen hatte, ich war
so besoffen. Aber geht's dir da nicht schlecht am nächsten Tag? Also wenn ich so viel saufe, ich kann dir sagen, das ist tot bis nachmittags. Mit Übergeben, Kopfschmerzen, Schwindel, alles.
Also ich bin um 3, glaube ich, ins Bett. Und am nächsten Tag um 9 hatte ich aber einen Termin, weil ich musste mit dem Jasper ja auch einen Podcast aufnehmen. Das war nämlich genau vor unserem letzten Podcast. Und Mir ging's so scheiße. Mir ging's aber echt so richtig
keiner,
scheiße.
Keiner der Hörer hat's mitbekommen. Kurze Anekdote aus unserem Leben. Wir hatten nämlich vorgestern ein kleines Telefonat über, wie es mit unserem Podcast läuft und wo die ganze Sache hingeht. Und ich war furchtbar sauer auf den Tobi, dass er es quasi verheimlicht hat, dass er vorher gesoffen hat. Weil ich mir gedacht habe, wenn man im Podcast schon Single Trails und Single Malt macht, dann muss man das damit Würde und Stolz erzählen, dass man am Vorabend zu viel Whisky gesoffen hat. Aber ja, das sind die kleinen Ecken, aus denen wir dich jetzt rauskitzeln werden. Die du jetzt immer wieder preisgeben musst. Ich kann dir erzählen, ich war am Montag das letzte Mal besoffen. Und zwar hatte ich Freunde aus Hannover da, Felix und Marius. Marius wohnt ja mittlerweile in Innsbruck, aber es ist eigentlich so die Hannoveraner Gang. Und wir haben 2 Flaschen Gin getrunken. Und am nächsten Tag wollten wir biken im Bikepark Saberberg. Und ich sag dir, ich trinke ja jetzt schon, weiß ich nicht, wann habe ich, ich glaube das erste Mal um 15 oder so, ja, gesoffen. Und wahrscheinlich noch früher, ich glaube mit 13. Ich war ja früher so ein frühreifer Punk, der auch gerne mal eingesoffen hat. Und das war das erste Mal, dass ich jetzt wirklich gesagt habe, ich trinke, glaube ich, mal für 3 Monate keinen Alkohol. Einfach, weil ich diesen...
Machst du das jetzt?
Ich weiß nicht, ja, ich gehe davon aus, ja. Ich weiß nicht, bin mir noch nicht sicher, weil jetzt kommt ja auch die Bike-Festival-Geschichte und ich glaube, Bike-Festival Freiburg nichts trinken wird wahrscheinlich schwieriger als Bike-Festival Riva nichts trinken. Aber tatsächlich ist es wirklich so, ich war jetzt im Finale und ich habe ein Bier um 5 Uhr nachmittags getrunken, also nach der Tour. Und dann habe ich gechillt, dann haben wir irgendwie noch was gegessen und dann habe ich abends mit Paul noch ein Bier getrunken. Das war um 10 Uhr. Und dann bin ich schlafen gegangen, es waren 2 Bier, ja, in dazwischen lagen 5 Stunden Zeit. Bin am nächsten Morgen aufgewacht und hab einen derbsten Schädel gehabt, wo ich gedacht habe, ey, ich vertrag ja einfach keinen Alkohol, weißt du, ich meine, klar, wo soll's doch hin, ne, so eine Lauchstange, die kann ja keinen Alkohol abbauen, so zu machen.
Ja, bei mir ist aber Bier auch deutlich schlimmer wie Wein zum Beispiel. Ich trinke jetzt, ich habe jetzt umgestellt auf Weißwein und es geht deutlich besser. Zwar mehr Alkohol, aber geht deutlich besser. Und
oder auch eine Weißwein-Whisky-Schorle.
Weißwein-Whisky-Schorle, Klassiker. Na sicher.
Klassiker.
Ja, genau. Wollen wir jetzt noch ein bisschen bei dem Thema bleiben oder wollen wir mal in interessante Themen einsteigen?
Zurück zum Podcast. Wir machen ja einen Podcast zu euch und wir haben heute auch ein Thema vorbereitet. Apropos Podcast, um nochmal auszuschweifen, bevor wir tatsächlich zum Thema des Tages kommen. Ich war ja gestern lange im Auto, ich war eben bei Bike Components und habe einen kleinen Clip gedreht mit denen. Und auf der Rückfahrt habe ich Podcasts gehört und die letzten Episoden von Fest und Flauschig und auch von Gemischtes Hack.
Gemischtes Hack.
Und was ich festgestellt habe, einfach selbstreflektierend ist, dass die Typen unfassbar gebildet sind, alle 4. Also, was die an aktuellen Themen aufgreifen und welches Fachwissen die dann irgendwo aus ihrem Ärmel zaubern, das hat mich wirklich fasziniert. Und aber,
ich könnte das schon auch, ich möchte dich einfach nur nicht so schlecht aussehen lassen.
Ja, zu Recht. Ich würde wahrscheinlich auch echt doof dastehen. Ich würde wirklich doof dastehen. Nee, was ich auch festgestellt habe, ich lebe so in der Zukunft, ich weiß nichts mehr. Meine Freundin erzählt mir auch mal ständig irgendwelche Kindheitsgeschichten und irgendwelche Geschichten, was sie wo wann erlebt hat und irgendwelche, keine Ahnung, da kommen dann so Triggerpunkte, wie du bist irgendwo in Italien in so einem Café und siehst irgendeine Süßigkeit oder so und dann erzählt sie dir eine Geschichte, wie sie die als Kind mit ihrem Bruder immer irgendwie gegessen hat oder so. Und ich sag, so eine Sache kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Sowas
Bruder? Habe ich einen Bruder?
Ja, das klingt so doof, aber wirklich... gestern Gemischtes Hack irgendwie haben sie über das Abi-Motto gesprochen. Und dann habe ich gedacht, boah, fuck. Ey, ich wüsste, das ist bei mir nicht so lange her wie bei denen wahrscheinlich, aber ich wüsste nicht, welches Abi-Motto wir hatten. Weißt du dein Abi-Motto noch?
Ha, ha, ha.
Ah, du hast kein Abi gemacht. Oh, das war jetzt richtig gemein. Ne? Ja, zurück zu dem, genau. Zurück zum ungebildeten Podcast.
Zurück zum ungebildet sein.
Ja, genau. Und was ich auch festgestellt habe, ist, ich habe tatsächlich nicht so ein Mitteilungsbedürfnis, was solche Geschichten angeht. Mir ist es einfach, glaube ich, auch wurscht. Also mich interessieren andere Dinge irgendwie mehr, aber es ist krass.
Mein Gehirn funktioniert ja so, dass es relativ viel von dem sinnlosen Quatsch speichert, den ich über mein Leben so mitbekommen habe. Und den, das kann ich auch immer wieder gut wiedergeben und ist so ein bisschen Elefantengehirnmäßig. Das Problem ist halt einfach dieses Wichtige und dieses, wo man halt intelligent wirkt, das speichert mein Hirn einfach nicht ab. Das ist weg. Das kannst du mir jetzt sagen, halbe Stunde später, weg. Hey,
aber mir geht's genauso. Ich habe jetzt mal eine Probe gemacht und habe versucht, mir was zu merken. Ja? Also egal, ob das jetzt wichtig ist oder unwichtig ist. Ich habe einfach versucht, mir was zu merken. Und zwar kennst du auf der Autobahn, wir sind ja Vielfahrer, ne? Autobahn, kennst du? Da sind manchmal so Allee des Baumes. Und dann sind da so die Bäume des Jahres von irgendwelchen Bundesgartenschauen wahrscheinlich ausgestellt. Und das geht über, keine Ahnung, 20 Kilometer. Und jeden Kilometer kommt ein Jahrgang, von dem der Baum des Jahres, davon 4 Bäume gepflanzt. Und das geht halt von 2018 bis 1990. Und der Baum des Jahres an meinem Geburtsjahr. Und ich kann mich genau daran erinnern, wie ich ihn mir merken wollte. Und dann kam ich gestern wieder dieser Allee-Baum des Jahres vorbei auf irgendeiner blöden Autobahn und hab mir gedacht, hey, das letzte Mal, als du an einem Ding vorbeigefahren bist, wolltest du dir den Baum aus deinem Geburtsjahr merken. Und ich wusste ihn nicht mehr. Und da habe ich mich so ertappt, dass ich, selbst wenn ich mir Sachen merken will, ich kann sie mir nicht merken. Ja, jetzt weiß ich's, ist die Sommerlinde.
Die Sommerlinde?
War auch ziemlich prägnant, muss ich sagen, dieser kleine Anfall von Scheiße. Wie doof bin ich eigentlich, dass ich mir sowas nicht mal merken kann.
Aber aus dem Grund sind wir ja Mountainbiker geworden. Ja? Sowas anders hätte es wahrscheinlich auch nicht gereicht.
Wir können uns halt nur bewegen auf dem Fahrrad. Der Rest ist, was Know-how angeht, ist uns leider verwehrt.
Genau. Naja. Zum Radfahren. Du hast gerade schon die Festivalzeit angesprochen.
Ja, geht voll
auf los. Auf die ich jetzt mich auch schon wieder sehr freue. Gardasee in 2-3 Wochen. Aber dieses Wochenende ist schon das erste Festival des Jahres. Und zwar das Sea Otter, wo halt irgendwie, ja, was so ein bisschen ja dieses Pressefestival in Kalifornien ist. Ich war da auch irgendwie 3-mal, glaube ich. Und wo eigentlich so viele von den Neuerungen vorgestellt werden, aber halt auch viele, viele News veröffentlicht werden, weil mittlerweile eigentlich so die viel von der Presse aus Europa auch halt rüberfliegt, um sich da alles anzuschauen. Und da gibt's auf alle Fälle ein paar coole Sachen, die vorgestellt werden. Und es gibt auch ein paar echt überraschende Sachen. Zum Beispiel hast du gesehen, für wen Cedric Garcia jetzt fährt?
Nee, so gar nicht. Ich habe noch gar nicht reingeschaut. Tatsächlich. Ich habe es nur bei Instagram gesehen, dass viele Deutsche auch tatsächlich drüben sind. Aber ich weiß nicht, für wen Cedric fährt, ne? Fährt er überhaupt noch?
Ja, der fährt noch. Und zwar fährt er für eine ganz, ganz kleine Marke aus Andorra. Und ich habe halt jetzt gedacht, krass, was kommt jetzt irgendwie, nachdem die Addertons schon ihre eigenen Bikes vorgestellt haben. Und er hat halt immer so auf Instagram ja relativ wenig gepostet, aber immer so, ja, Cedric 2.0. Und jetzt fährt er für eine Marke aus Andorra, die es halt eigentlich bis jetzt quasi noch nicht gab, die aber wohl nicht seine Marke ist.
Wie heißen die denn?
Du weißt es nicht. Jetzt genau erwischt.
Du weißt es nicht. Wie geil. Und wir sind wieder bei diesem Punkt, man kann sich nichts merken. In jedem anderen Podcast würde jetzt jemand sitzen und sagen, die Marke gibt seit 1937 und die Bauern haben angefangen, die Rahmen zu bauen aus dem und dem Grund, kommen eigentlich aus einer Mikrowellenfabrik und haben sich aber dann gedacht, wir machen doch Lebensmittel, bis dann übergegangen zum Rahmenbau. Und für die Marke fährt jetzt Cedric Garcia und bekommt 37,50 Euro.
Genau. Aber nicht bei uns, Freunde, nicht bei uns.
Googlest du gerade?
Ich google gerade, das ist mir jetzt, komm. Ja, keine Ahnung, finde ich nicht.
Echt nicht?
Hier, Forestal Bikes.
Forest Bikes?
Forestal.
Forestal Bikes, ja. Wird mir schon angezeigt bei Google. Was?
Genau, schaut komplett verrückt aus, dieses Bike. Und ja, bin ich gespannt. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil da habe ich mich sehr lange gefragt, was der jetzt macht. Was macht eigentlich Cedric Garcia? Und das Zweite ist, was ich jetzt gesehen habe, ist, man hat sich ja so ein bisschen gefragt, okay, wie kann sich Intense eigentlich Aaron Gwynn leisten?
Ja, der hat sich da doch eingekauft auch, oder nicht?
Jetzt habe ich so ein bisschen rumgeschaut und weißt du, wer Investor bei Intens jetzt ist?
Ja, Aaron Gwynn.
Ryan Dungey. Ryan Dungey ist
Skateboarder.
Motocrosser oder Ex-Motocrosser, der hat, glaube ich, letztes Jahr aufgehört, hat ein paar Mal in Folge jetzt Supercross und Outdoor Championship in den USA gewonnen, war KTM Red Bull Fahrer. Habe ich jetzt gesehen, dass der sich da eingekauft hat. Ganz krass. Ganz krass. Ja.
Das ist schon krass.
Das ist voll. Bin ich sehr gespannt, was Intense dann rausbringt, weil ich gehe jetzt nicht davon aus, dass der sich da einfach so kauft, weil der halt Intense so geil findet, sondern
also Team Rumors, ja. Nochmal, um das mal kurz aufzuklären, ist es häufig so, hey, Tobias, du hast es angehalten. Ja, du warst kurz weg, ich konnte dich nicht sehen, ich habe schon einen Herzklabuster bekommen, das ist jetzt der Podcast hier, aufgrund elektronischer Störungen
Probleme.
Nicht zustande kommt. Nein, um nochmal kurz über Downhill-Teams zu sprechen, oftmals ist es so, dass der Rahmensponsor oder der Hauptsponsor auch des Teams gar nicht die Fahrergehälter bezahlt, sondern dass da nochmal andere Investoren oder andere Sponsoren drinstecken, die dann irgendwie mehr so im Hintergrund vertreten sind und da einfach irgendwie Kohle rausziehen wollen oder eben Bock haben, den Sport zu fördern und Kohle reinstecken. Da gibt's auch echt...
So ist es, glaube ich, beim Santa Cruz-Team, oder?
Santa Cruz... nein, ich kenn's tatsächlich über YT, habe ich's mitbekommen. Auch über Aaron. Und aber bei Santa Cruz kenne ich auch eine Geschichte, die ein bisschen weird ist, wenn man sie erzählen möchte. Aber
welche kennst du?
Hä?
Nein, welche kennst du da?
Naja, ist ja... ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, wie confidential es ist.
Ja, doch, na sicher darfst du das erzählen. Ja. Wir sind doch unter uns.
Ja, genau. Siehst du, lässt mich hier voll reinlaufen. Nee. Genau. Aber da ist auf jeden Fall, also ich, soweit ich weiß, ist tatsächlich auch Aaron Gwynn bei Intense mit eingestiegen. Ja. Also der hat tatsächlich auch, also natürlich kriegt er sein Gehalt und wird da seine Verträge haben, aber der hat tatsächlich wohl auch in Intense investiert. An alle Peiniger und Presseleute da draußen, die was anderes wissen, bitte klärt uns auf, wenn ihr andere Informationen habt, gerne werden wir das Ganze dann wieder richtig stellen. Das sind ja alles nur Team-Rumors, was wir hier verbreiten. Aber anyhow, Forestal Bikes, wir waren bei Festival in Sea Otter.
Genau.
Und, wie findest du das, dass der Opa jetzt nochmal sich da neu aufstellt?
Finde ich gut. Vor allem schaut halt so aus, als ob er jetzt auch E-Bike fährt. Und ja, du warst ja jetzt auch zum E-Bike-Shooting in La Palma. Und ja, E-Bike ist ja, es ist so geil. Mit jedem, dem du sprichst, der jetzt quasi nicht in der Bike-Szene wirklich drin ist, dann sagst du so, ja, hier, probier mal E-Bike. Und jeder sagt, na, ach, das dauert noch 2-3 Jahre, dafür bin ich noch nicht alt genug. So, oder da, ich kann noch gerade gehen, dann brauche ich noch kein E-Bike. Ich finde das so krass, wie E-Bike immer noch so unterschätzt wird oder es immer noch so das Motto hat, ja, wenn du alt bist, kannst du halt E-Bike fahren und so.
Außer die Leute, die in der Branche arbeiten, die verstanden haben, dass man damit Geld verdienen kann. Die haben alle E-Bikes.
Ja, das stimmt. Aber es ist ja nicht nur so, also sehr für mich, wenn ich jetzt mal von mir persönlich rede, ich finde E-Biken richtig geil. Also weil es einfach, ich würde jetzt nicht nur E-Bike fahren, aber es ist halt einfach, du hast so viel mehr Spaß, wenn du kommst halt von der Arbeit oder...
Nein, wir brauchen das Thema nicht nochmal aufgreifen. Wir haben mit Harry Meyer letztens schon sehr viel über E-Bikes gesprochen. Und wir haben uns ja auch schon häufig über E-Bikes ausgelassen, wie geil wir sie eigentlich finden. Und ich bin ja auch absoluter Freund von batteriebetriebenen Motorsportgeräten. Und find's cool, tatsächlich. Und ich glaube auch, dass du recht hast. Ich habe es jetzt im Finale wieder gesehen, dass... Im Finale ist ja, glaube ich, so der optimale E-Bike-Spot, weil die Shuttle-Wege sind nicht so weit. Das heißt, du kannst alles easy hochpedalieren mit dem E-Bike, sparst dir dann tatsächlich das Shuttle und kannst halt auch einige Trails hochpedalieren, beziehungsweise das Areal da drüben, diese weitflächigen Geschichten, sind meines Erachtens ideal für E-Bikes und trotzdem siehst du einfach keine E-Bikes. Also auf den Shuttles sind nur normale Bikes und ansonsten E-Biker auch eher eine seltene Begegnung, einfach prozentual gesehen, dafür, dass wir jetzt schon irgendwie seit 4-5 Jahren voll in der E-Bike-Vermarktung drin sind, ist da noch relativ wenig passiert. Und ich glaube, da dauert es noch ein bisschen, aber ich glaube, die Zeit wird kommen, wo der prozentuale Anteil auch auf den ganzen Festivals, wo du unterwegs sein wirst und auf den ganzen Veranstaltungen, wo du unterwegs sein wirst, der wird größer werden. Andere interessante Frage dazu. Es gibt jetzt eine WES, World E-Bike Series. Hörst du mich, Tobi?
Ja, ich höre dich. Ich frage mich nur, wo es hingeht, ja?
Und ich will wissen, was du von E-Bike Racing hältst.
Ich bin da nicht so drin, dass ich jetzt genau weiß, wie das
Format ist. Du willst keinem auf die Füße treten, ja, ja.
Nee.
Ja, weil Ghost hat ein Factory WES Racing Team.
Echt, oder was?
Ja, also dein Hauptsponsor, die haben Factory Racing Team für die WES gegründet. Ja.
Sehr gut. Nee, ich bin tatsächlich, keine Ahnung. Ich habe früher mal gesagt, auf gar keinen Fall, weil ich finde, E-Bikes sind nicht zum Rennfahren da. Es kommt halt aufs Format an. Also ich finde, wenn du halt irgendwie einfach nur ein Enduro-Rennen mit Motor fährst, finde ich es halt Quatsch. Aber mittlerweile entwickeln sich ja doch einige Konzepte, wo es halt irgendwie Sinn macht oder wo es halt auch viel halt darum geht, was man damit alles anstellen kann und auch wirklich so die Vorzüge des E-Bikens rausbringen. Und dann finde ich es, glaube ich, ganz okay. Ob ich jetzt da mitfahren würde, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin da zu wenig drin, um zu wissen, wie wirklich die Formate sind. Aber für mich ganz klar, es kommt aufs Format an und dann kann es schon cool sein.
Nicht deiner Meinung, aber ich glaube, die Formate, also so wie ich das mitbekommen habe, gibt es jetzt auch irgendwie zwei oder drei Veranstalter von eben selbsternannten World E-Bike Series. Und da ist einfach so, dass es im Prinzip ein Enduro-Rennen ist, wo dann einfach ein paar Uphill-Stages drin sind und auch einfach die Distanz erhöht worden ist. Und im letzten...
Das finde ich halt komplett Quatsch.
Ja, so. Weil in dem ist es dann so, wenn die Stages, also jeder Geschwindigkeitsbereich über 25 km/h wird halt auch wieder auf die Leistung des Sportlers zurückgeführt, also tatsächlich Ausdauerleistung. Und dann ist es so, dass am Ende des Tages der gleiche Typ gewinnt, der bei einer EWS auch gewinnt. Weil das ist der fitteste und das ist der fahrtechnisch beste Fahrer. Aber es ist jetzt nicht so, dass bei einer WES die Fitness keine Rolle spielt. Was ich jetzt persönlich, für mich ist ein E-Bike eine Unterstützung für Leute, die nicht so fit sind und trotzdem Berge sehen wollen und ein Spielgerät für die Leute, die gerne technisch bergauf fahren. Wenn ich jetzt aber...
Genau, also es gibt halt andere Möglichkeiten, wie einfach nur auf Schotterwegen besser oder auf Schotterwegen Unterstützung zu haben, sondern E-Biken ist auch viel, viel mehr wie das. Also das ist halt
ein kleiner Teil davon. Ist es ein neues Spielgerät, Uphill-Flow, wie Bosch und vor allem der Herr Schlie das liebevoll geprägt haben. Es ist also wirklich eine Möglichkeit, auf dem Uphill irgendwie Spaß zu generieren, ja, und aber natürlich auch, um Extended Runden in einen kurzen Zeitraum zu packen. Ja, okay. Aber ich finde den Leistungsgedanken, dass der Sportler dann trotzdem immer noch irgendwie im Laktatbereich super fit sein muss, damit er bei einer WES gewinnt und so, ich verstehe diesen Gedanken nicht dahinter, weil also dann brauche ich kein motorunterstütztes Gerät, wenn ich am Ende ein Weltcup daraus mache, was ein normales Rad ist. Also für mich geht es nicht in den Kopf rein, ich kann das nicht erklären, aber für mich geht es nicht in den Kopf rein, ein motorunterstütztes Fahrrad, wo ich selbst noch Leistung einbringen muss, nur mit einem Motor unterstützt ist, daraus einen Weltcup zu gestalten, wo es darum geht, der Schnellste gewinnt. Weil das ist so ein bisschen wie, wenn jetzt ein Formel-1-Fahrer auf einmal noch eine Spinning-Rolle vorne drin hätte und während seinem Kurs noch Wattzahlen freitreten kann. Oder wenn er es schafft, in einer Runde eine gewisse Wattzahl auf seinem Spinningrad im Fußraum zu treten, sich einen Boost freischalten kann. Das würden, glaube ich, auch alle bescheuert finden und so ein bisschen ist es in meinem Kopf drin. Ich weiß nicht, ich sehe das noch nicht. Aber wir schweifen aus.
Genau, wir wollten eigentlich wo komplett anders hin.
Ich glaube auch, dass sich bei diesen WES-Rennen unfassbar viele Leute verletzen werden. Und Verletzungen, ja, Tobi.
Aber wie kommen wir denn jetzt vom E-Biken und von Verletzungen zu unserem nächsten Thema, dem Krankenhaus in anderen Ländern? Also,
ja, Verletzungen.
Wie sollen wir da jetzt hinkommen?
Ich weiß auch nicht. Ich habe gehört, dass die WES jetzt in Italien, glaube ich, ist. Und wenn es da Verletzte gibt, ich sag dir, in Italien willst du nicht im Krankenhaus liegen. Da habe ich eine Geschichte zu. Die hebe ich mir noch ein bisschen auf, aber da habe ich eine Geschichte zu. Lecco mio, sage ich dir noch.
Das ist tatsächlich immer so ein bisschen das Thema, wo die Leute auch, wenn ich die Vorträge habe, zu mir kommen und sagen, ja, aber das schaut ja super gefährlich aus. Was passiert denn, wenn sie jetzt mal da stürzen und in anderen Ländern ins Krankenhaus kommen? Und es ist tatsächlich so, du möchtest nirgendwo im Krankenhaus sein. Also du müsstest ja generell schon mal nicht ins Krankenhaus, aber vor allen Dingen außerhalb von Deutschland möchtest du nicht ins Krankenhaus.
Nee, auf keinen Fall. Es sei denn, also du möchtest so oder so nicht, auch im Ausland nicht, wir bleiben bei dem Thema, aber es ist immerhin erträglicher, wenn du die Sprache beherrschst oder in dem Krankenhaus jemand ist, der Englisch kann.
Ja, wie gesagt, ich möchte nirgendwo ins Krankenhaus außerhalb von Deutschland. Ja, also das ist teilweise, boah, ist das Wahnsinn. Ich habe auch eine schöne Krankenhausgeschichte.
Ich warte drauf, los, hau sie raus.
Also,
bitte.
Ich war im November war ich in Israel und wir waren...
Das ist doch das Land neben dem Gazastreifen, oder?
Ja, genau. Ich war da zusammen mit der Noga, die kommt von dort, das ist Enduro-Rennfahrerin, EBS-Fahrerin, so. Und mit den Globetrotter-Jungs, für die wir eine Story fotografiert haben. Und dann hatten wir halt so eine ziemlich geile Ridge gefunden, wo man...
Zu Deutsch, Ridge ist eine Klippe, eine Erhebung, eine Klippenerhebung, die ins Tal führt, würde man sagen.
Eine Ridge ist ein Grat.
Ja, das Wort habe ich gesucht, fuck.
Ja, so viel zum Thema Sprache beherrschen, ne? Genau, wir sind über diesen Grat gefahren und dann gab es halt so zwei Sprünge da drin, es war relativ windig. Ich bin das Ding vorgefahren und habe auch schon gedacht, ganz schön weit gesprungen. So da ging es halt, ja, so ein bisschen Rampage in klein, ging halt über diesen Rücken runter, dann hat es halt so eine Klippe gehabt, da musstest du reinspringen. Es war aber halt alles so relativ locker, der Untergrund, und ziemlich rutschig, und ich bin auch so ein bisschen ins Strauchen gekommen. So, als nächstes fährt Noga und springt halt irgendwie ab und springt halt voll ins Flat und zerschießt sich da und bricht sich die Hand.
Oh.
Und dann war's halt, haben wir die halt erstmal da rausgeholt und es war halt irgendwie alles ein bisschen doof. Sind ins Hotel gefahren und dann meinte sie, okay, ja, da ist irgendwas kaputt.
Aber war das jetzt irgendwo nirgendwo, wo ihr dann noch irgendwie 35 Kilometer zu Fuß euch durch die Wüste kämpfen musstet, oder...
Das ging, wir hatten das Auto unten stehen, also wir hatten so 20 Minuten Fußmarsch ungefähr, schätze ich so. Ja. Aber eben, sie konnte noch laufen, alles gut, auf alle Fälle zum Hotel gefahren und dann hieß es, okay, wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Gegoogelt, wo das nächste Krankenhaus ist, okay, 1,5 Stunden weg. So haben wir uns ins Auto gesetzt und ich bin zusammen mit dem Kull und, also mit Michael Kull von Schwalbe, der auch dabei war, und der Noga halt dann dahin gefahren. Und dann kommen wir halt in die Nähe des Krankenhauses und Noga meint, ja, das muss jetzt hier irgendwo sein. Und es war halt einfach in einer Shopping Mall. So, also kannst du dir das halt vorstellen, so links werden Dessous verkauft, rechts gibt's McDonald's und in der Mitte im zweiten Stock Krankenhaus.
Geil.
So. Richtig gut, aber nicht schon mal echt super. Dann kommen wir da rein.
Hatten die eine Notaufnahme halt oder musstet ihr euch den Drive-In fahren?
Wir mussten durch den Drive-In, ja. Genau, ja, ich hätte gerne zweimal den McRib und einmal eine Hand-OP, bitte. Ja, alles klar. Fahren Sie bitte zum zweiten Fenster vor. genau, auf alle Fälle dann halt da rein und sie hat dann mit denen geredet und sie spricht ja in einer Sprache, die wahrscheinlich keiner außerhalb von Israel überhaupt kann. Und dreht sich zu uns um und meint so, ja, wir müssen jetzt noch 10 Minuten warten. Und ich so, ja, okay, können wir machen.
10 Minuten
warum?
Ist ja okay.
Moment, 10 Minuten warten für die Aufnahme, weil in 10 Minuten wechselt die Company, die das Krankenhaus betreibt, und dann wird's ein Drittel günstiger.
What?
Also das heißt, die teilen sich dort dieses Krankenhaus und irgendwie von Mittag bis um 18 Uhr ist halt quasi dieser Gürtis Krankenhaus der einen Firma und danach kommt quasi eine komplett andere Firma, die das abrechnet und die ist halt einfach günstiger.
Und nebendran der McDonald's, der ist dann in der ersten Schicht ist das McDonald's und abends wechselt das dann zu Burger King.
Ja, genau. Also haben wir da 10 Minuten gewartet, bis dann quasi
Schichtwechsel
die Braut aufgestanden ist, weggegangen, dann kam jemand mit einer komplett anderen Farbe an Kittel, hat sich da hingesetzt und dann hat die quasi die Aufnahme gemacht und dafür war es dann aber günstiger.
Aber ey, hat sie auch was gesagt, ist das dann auch billiger, also von der Qualität her irgendwie? Oder?
Da meinte sie, nee, das ist gleich.
Ah, klar, na gut.
Also komplett wahnsinnig. Ach, ja, genau, und dann
was war das Ende vom Lied dann? Aber sie ist dann da Röntgen rein und wurde geröntgt, gebrochen, Gips, oder muss sie dann da bleiben?
Ja, nee, wir konnten die wieder mitnehmen, sie wurde nicht operiert, sondern geröntgt, hat einen Gips bekommen. Die hat sich halt auch schon vorher 4-mal die Hand gebrochen, also da war auch nicht mehr so richtig viel zu operieren. Und jetzt hat sie, glaube ich, gestern am Podium gestanden beim Ciotta Enduro-Rennen. Von daher scheint ganz gut verheilt zu sein.
Ah, geil. Läuft bei ihr.
Genau. Vielleicht hätte sie 10 Minuten vorher eingecheckt und hätte den besseren Service bekommen, hätte sie gewonnen. Wer weiß.
Ja, ne? Also das sind dann auch manchmal die Quäntchen, die fehlen. Ja? Da kann so ein Arzt kann da schon mal dran drehen, wie wir aus dem Rennradsport kennen.
Genau.
Das ist also die eine oder andere Spritze, die kann da schon was bewirken.
Ja, nicht nur aus dem Rennradsport, also Enduro ist da ja mittlerweile auch am Start.
Ah, stimmt.
Aber, naja, gut, nicht.
Aber das ist noch offen, ne? Das ist noch nicht verurteilt oder beurteilt oder wie auch immer.
Ja, genau. Das ist ja immer so ein bisschen, auch da hätte man sich vorbereiten können.
Wenn wir da jetzt drüber
steckst du auch gerade dein Handy ein?
Mein Handy ist leer. Ich hab hier ein Buch liegen. Kann ich noch mal, das heißt The World Stage und geht über die Enduro World Series 2018.
Oh ja, das hatte ich auch mal.
Ne? Das haben wir ja zusammen im Finale uns aufquatschen lassen. James McKnight hat das gemacht. Wir haben es uns aber gekauft, weil unser Freund Ben... Wie heißt der mit Nachname? Ben Winder. Ben Winder, Foto-Editor, auch Videograf und Fotograf. Der hat uns
einer der nettesten Menschen der Welt einfach. Buch.
Definitiv. Und der hat dieses Buch mitgestaltet. Und hier in diesem Buch, klare Empfehlung, steht auf jeden Fall auch was drin über den Doping-Skandal. Ich habe es noch nicht ganz gelesen. Es sind tatsächlich ziemlich viele Seiten, das Buch hat. Die haben aber keine Seiten. Doch, 207 Seiten und alle mit Bild und Text. Also viel Bild, aber auch viel Text. Und wie es so ist, man hört immer lieber Podcast, als dass man sich dann doch im Auto hinsetzt und hinterm Steuer ein Buch liest. Deswegen muss ich leider passen, dass ich den Artikel darüber noch nicht gelesen habe. Aber zurück zu Verletzungen. Ja. Jetzt meine Geschichte. Meine Geschichte geht zurück ins Jahr... Da hatte ich einen gelben Rahmen. Das war
1839.
2012, glaube ich. 2012, Weltcup in Vallisole. Und da hatte ich einen neuen Dämpfer, und zwar den Cane Creek. Und das war das Jahr, wo Cane Creek eben im Downhill mit ihrem Dämpfer durchgestartet ist, dieses Two-Valve-System. Also 4 Einstellmöglichkeiten, High- und Low-Speed, Zug- und Druckstufe. Und der Dämpfer hat den Downhill-Sport revolutioniert und alle wollten diese Dämpfer haben. Und ich habe eben auch einen bekommen über Lightwheel. Und wie das so ist als unerfahrener Fahrer, steckt man diesen Dämpfer natürlich ins Rad, wenn man beim Weltcup ankommt und nicht vorher beim Testen, um dann mit dem gewohnten Setup zu fahren. Nein, das macht man nicht. Irreführung. Und dann bin ich da gefahren und bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Auch mit meinem Bike nicht und bin echt nur rumgestokelt. Und weil die Sohle ist jetzt halt keine Strecke, wo man sagt, man fährt mal eben runter, mal hin und hat so einen lustigen Tag auf einer Downhill-Strecke. Wie jetzt in Schladming oder so. Nee, weil die Sohle ist da ein bisschen anders. Das ist schon viel, viel rauer, viel krasser, viel länger, viel steiler. Also, weil die Sohle ist mit Abstand so, glaube ich, schon die härteste Strecke der Welt, wenn es im Weltcup geht. Und ich da irgendwie umgeheilt und habe mich voll auf die Fresse gelegt. Voll auf die Fresse. Gibt's, glaube ich, auch auf Video irgendwo. Ich könnte es mal raussuchen. Vielleicht poste ich es nochmal auf Instagram. Auf jeden Fall bin ich an irgendeiner Wurzel, weil das immer, die Strecke wird immer neu gemacht und dann geht die so durch unberührten Waldboden und manchmal sind dann Wurzeln quasi unter diesem staubigen Nadelboden, so super loamy, eigentlich geile Kondition, aber eben man sieht die Wurzeln nicht so richtig. Und dann hat es mich da irgendwo aufgestellt, dann an einer Wurzel, bin voll über den Lenker und mit dem Rücken auf so einer nächsten Wurzel eingeschlagen. Hab mir gedacht, oh fuck, ey, das hat jetzt richtig wehgetan. Und bin dann aber weitergefahren und hatte den Schmerz aber gar nicht am Rücken, sondern eher so weiter oben. Ja? Also eher Richtung, es ging so durch Richtung Brust. Und dann fahre ich weiter, mache noch eine Abfahrt und habe schon gemerkt, so oh, Rücken und Brust und mir tut alles weh, weil es hat mich schon gut aufgestaucht. Und dann haut es mich hin in der Kurve unten im Steinding. Ich gehe über den Lenker und nehme die Arme nach vorne und in dem Moment, wo ich falle, merke ich so ein Knacken im Brustbereich. Und denke mir, what the fuck. Und ich konnte nicht mehr atmen und ich konnte nicht mehr aufstehen. Also ich habe mir irgendwie eine Rippe angebrochen oder so. Aber eben mit dieser Vorgeschichte aus dem ersten Crash war ich halt irgendwie so bewegungsunfähig und lag halt da rum. Und dann kam halt der Arzt, also in Valisole macht es, glaube ich, die Armee, die Streckenposten, also die Ärzte an der Strecke sind von der Armee. Und da kamen dann gleich 3-4 Leute, haben mich da rausgezogen und der Notarzt, der war sowas von überfordert. Weil der halt gedacht hat, also wir konnten uns ja nicht verständigen, ich habe halt keine Luft gekriegt, konnte nicht richtig atmen, konnte nicht richtig sprechen, hatte übelste Schmerzen, konnte mich aber auch nicht bewegen, weil alles so wehgetan hat. Und er gleich, hier brauchst du eine Nadel und du brauchst Infusion und Schmerzmittel und holte sofort aus seinem Rucksack, Medikamentenrucksack, da die Nadeln und Medikamente raus. Und ich so, what the fuck? Und hat mir dann versucht, eine Infusion zu legen. Und ich hatte halt danach 3 Nadeln im Arm. Warum 3? Weil der Arzt, der war so nervös und hat so gezittert, dass er es nicht geschafft hat. Und ich habe wirklich, ich habe Adern, die gucken voll raus am Arm. Die siehst du auf 100 Meter Entfernung. Er hat es nicht geschafft, diese Vene zu treffen und hat 2-mal daneben gestochen. Hat es nochmal probiert und hat die dann einfach stecken gelassen. Und dann haben wir gedacht, komm, scheiß doch drauf, mir geht's gar nicht so schlecht. Und dann haben die mich mit 3 Nadeln im Arm diesen Berg runtergetragen auf so einer Trage. Das hat Ewigkeiten gedauert, aber ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte auch nicht selber gehen können. Naja, und dann unten kommst du ja eben in dieses Zelt und dann wirst du umgelagert und dann nehmen die deine Fahrradnummer auf und checken, dass die Leute kontaktieren, mit denen du da bist. Hatte ich nicht. Also haben die irgendwie in Deutschland angerufen, der da auch nichts machen konnte. Ich hatte aber auch kein Handy dabei. Das Einzige, was ich dabei hatte, war mein Autoschlüssel. Und die haben mich dann in Krankenwagen gelegt und dann ins Krankenhaus gefahren. Das war auch nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt. Und dann lag ich da und die haben voll den Hype gemacht. Mir ging es ja gar nicht mal so schlecht. Ich war halt nur bewegungsunfähig. Ja, ich war voll da. Ich konnte reden, ich konnte sprechen. Ich konnte noch nicht tief atmen. Ich hätte vielleicht keinen Witz vertragen, weil ich nicht lachen hätte können. Aber mir war gar nicht so schlecht. Und dann kam ich in diesen Notaufnahmeraum und da kamen auf einmal 5-6 Leute angeströmt, haben mir sofort meine Klamotten aufgeschnitten, meine Protektoren aufgeschnitten, alles beiseite gerissen. Und das Witzigste war wirklich, da kam so eine Krankenschwester, wie sie im Bilderbuch ist, so eine dicke, alte, italienische Krankenschwester und hat so eine Pissente in der Hand. So eine schöne Krankenhaus-Pissente. Zieht mir die Unterhose runter, nimmt meinen Pimmel in die Hand, steckt ihn da rein und sagt, Pipi.
geil.
Und sagt, ja, Pipi. Und ich dachte mir so, das ist nicht dein Ernst. Ich lieg hier und mir hat gerade eine dicke alte Krankenschwester in die Hose gegriffen, mein Glied in eine Plastikente gepackt, um mir dann zu befehlen, dass ich pissen soll. Währenddessen irgendwie 3 andere Leute um mich rum irgendwas mit mir gemacht haben. Fand ich ziemlich.
Es war halt noch am Gang, oder?
Und grotesk. Ja, es war grauenvoll. Naja, dann haben die mich gerönt und haben halt festgestellt, okay, da ist irgendwas. Aber keiner konnte Englisch, keiner konnte mir sagen, was ist. Du musst dir das vorstellen, damals, ich weiß gar nicht, ob ich B- oder A-Practice, ob es da schon gab, auf jeden Fall war ich irgendwie echt früh wach und habe irgendwie um 7 gefrühstückt und war dann nur noch auf der Strecke mit Abgehen, Training und Fünenü und bis im Krankenhaus war es mittags. Und dann haben die halt geröntgt und haben gesehen, da ist irgendwas und dann haben die mich da behalten und bis halt der Arzt kommt. Und die sagt, ja, Orthopäde, kommt aber erst später und haben mich warten lassen. Und die wollten mir nicht zu essen geben, weil die ja nicht wussten, was ist. Weil die auch den Orthopäden warnen mussten, der dieses Röntgenbild irgendwie beurteilt auf einer kompetenten Art und Weise. Ja. Und ich bin schier verreckt vor Hunger. Und irgendwann bin ich wirklich sauer geworden und habe irgendwie versucht, was zu essen aufzutreiben. Hab dann was zu essen bekommen, eine Scheibe Brot und Tee. War ich sehr, sehr dankbar für tatsächlich. Und dann irgendwann kam der Orthopäde und sagte, ja, Sie haben eine Fraktur am Rücken. Und ich so, oh fuck. Ja, wie am Rücken? Ja, Lendenwirbelbereich, Fraktur. So, okay, alles klar. Dann habe ich gedacht, ja, nee, aber da tut's ja gar nicht weh. Also eigentlich ist ja oben der Schmerz. Und dann habe ich so überlegt, ja, nee. Und dann hat er mir die Bilder gezeigt. Und dann habe ich das gesehen. Das war halt die alte Fraktur. Weil ich habe mir halt, keine Ahnung, in einer meiner ersten Mountainbike, da habe ich mir tatsächlich mal 3 Lendenwirbel-Querfortsätze abgebrochen. Und einer von denen ist halt nicht angewachsen, der schwimmt halt da so rum. Aber du siehst halt auch, dass der halt schon abgerundet ist und so. Also der ist halt nicht angewachsen. Der hängt halt da. Aber ja, ist auch nicht weiter schlimm. Und dann habe ich gesagt, nee, wisst ihr was, also für den Scheiß bleibe ich jetzt nicht hier. Bin aufgestanden und raus, dann haben die mich da auch vor die Tür gesetzt. Und dann stand ich da mit meinem Autoschlüssel, ohne Geld, ohne Handy, ohne irgendwen anrufen zu können. Und habe die gefragt, wie ich denn jetzt wieder zurückkomme. Und dann haben die gesagt, ja, musst du ein Taxi rufen. Und dann habe ich mir ein Taxi rufen lassen. Und ich wusste aber auch, dass ich im Auto nur noch 20 oder 30 Euro hatte. Ich hatte auch kein Bargeld.
Und das Taxi, vor allem, das ist halt gekostet. In dieses Tal rein, ist ja echt so weit, oder?
Und dann hat mich das Taxi zurück zum Fahrerlager gefahren. Und dann war aber zum Glück Harriet Rücknagel da, weil wir hatten zusammen so ein deutsches Pit, so eine Wagenburg aufgebaut. Und die hat mir dann einen Fuffi leihen können, weil sonst hätte ich den Taxifahrer nicht bezahlen können. Und das war echt, boah. Ich sag's dir, ey, das war mein Worst Case an Krankenhausszenario. Ich meine, Ende gut, alles gut, ja. Ich hatte mir irgendwie eine Rippe angebrochen, hat super fies wehgetan, mehrere Wochen. Aber war jetzt keine ernsthafte Verletzung. Aber der Hype, der drumherum war, weil die auf dem Weltcup, also die Leute, die an der Strecke stehen beim Weltcup, halt oftmals nicht gewöhnt sind, wie krass Leute hinfallen können und wie wenig dann eigentlich passiert. Gleiche Story auch mal in Willingen, als ich mit dem Hubschrauber abgeholt worden bin. Aber wir sind ja bei Verletzungen und das Krasse bei Verletzungen im Mountainbike oder vor allem im Profisport ist ja eigentlich die Frage, wie kehrt man nach einer Verletzung zurück? Und ich war jetzt, wie gesagt, am Dienstag war ich im Bikepark am Sauerberg und da habe ich Elias Scherzler getroffen, hier von Six Series, kennst du, ne?
Ja, kenne ich.
Yo, sick! Yo, sick. Ja, genau. Und der hatte eine Schulter kaputt, irgendwie alles kaputt und wurde jetzt eben operiert und wiederhergestellt. Und der hat auch Probleme gehabt, wieder zurückzukommen oder ist noch nicht ganz wieder da, muskulär so von seiner Schulter. Und da haben wir auch kurz drüber gesprochen, wie das so ist mit Verletzungen und Angst, sich wieder zu verletzen und Kopfblockaden. Hast du sowas?
Ich habe tatsächlich das Glück, ich habe mich noch nicht so richtig viel verletzt, beziehungsweise sind die Sachen halt alle schon alt. Und daher kann ich dazu gar nicht so richtig viel sagen, weil ich das Problem nicht habe. Ich fahre halt immer generell schon langsam und passe halt beim Fahren schon auf, dass mir nichts passiert.
Echt? Also du hattest so richtig irgendwie schwerwiegende Verletzungen, wo du sagst, so mit Reha und wieder zurück aufs Rad und so?
Ich habe mal das Handgelenk gebrochen, aber das ist tatsächlich schon, das war noch in meiner Banshee Scream und Monstergabel-Zeit. Also schon sehr, sehr.
Ja, und? Aber auch da hattest du Schiss, wieder aufs Rad zu steigen? Nee. Oder?
Nee. Nee. Das war. Aber hey, da war ich halt in der Schule. So. Das war. Ich glaube, da ist alles noch deutlich entspannter. Also tatsächlich, dass mich das jetzt auch im Beruf oder so, das, weil ich habe ja auch mal gearbeitet, dass ich mich verletzt habe und ich konnte dann irgendwas nicht machen, ist mir noch nie passiert. Also habe ich tatsächlich super viel Glück gehabt.
Krass, ist echt krass. Also ich hatte schon echt, also jetzt, ich muss sagen, dafür, dass ich jetzt irgendwie 12 Jahre Rennsport betrieben habe, eigentlich alles noch im Rahmen, aber ja. Aber dennoch, also Angst hatte ich, ich hatte immer mehr Angst vor der Angst, als ich dann tatsächlich während dem Fahren, als ich wieder aufgestiegen bin, eine Blockade hatte. Also ich hatte mehr während der Verletzung Angst davor, dass ich beim Radfahren Angst haben könnte, mich wieder zu verletzen. Und als ich aber dann auf dem Rad saß, war alles wie davor. Also ich habe noch nie eine Kopfblockade gehabt, hinzufallen tatsächlich und mich weh zu tun. Ich habe natürlich auch Vernunft und denke so, boah, fuck, heute ist ziemlich rutschig, ich muss aufpassen, dass ich mir nicht weh tue. Und fahre dann vorsichtiger, langsamer oder auch einfach weniger und sage, heute reichen 3 Runden, weil das Risiko ist mir zu hoch. Aber
ja
krass.
Ja, ich glaube halt, wenn du...
Was können wir an Mehrwert jetzt für unsere Zuhörer mitgeben? Ein Perso oder eine Krankenversicherungskarte immer einstecken.
Krankenversicherungskarte, wenn ihr in Italien seid und es ist nichts Schlimmes, hey, fahrt zumindest nach Österreich.
Gleiche Story, kann ich auch wieder erzählen. Beim letzten Weltcup in Valisola habe ich mir beide Daumen kaputt gemacht. Genau, Daumen hoch, der Tobi macht es gerade. Und da bin ich auch wieder in die Notaufnahme und da war halt eine Schlange von 30 Leuten vor diesem Fenster zur Anmeldung. Nur zur Anmeldung. Und eine Person war ungefähr bestimmt eine Viertelstunde da drin. Und dann habe ich auch gedacht, what the fuck. Und dann habe ich mit meinem Arzt in Deutschland telefoniert und dann habe ich gesagt, ey, wisst ihr was, also meinen Daumen geht es jetzt so weit, okay, klar, die sind dick und blau, aber damit kann ich mich auf jeden Fall 4 Stunden ins Auto setzen und nach Deutschland fahren. Also wir fahren jetzt nach Hause und gehen dann da ins Krankenhaus, weil das hier hat keinen Sinn. Haben wir dann auch gemacht, war die richtige Entscheidung.
Es ist, was wirklich krass ist, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man nicht so häufig damit zu tun hat, weil ich war zwar selber jetzt noch nicht so viel verletzt, aber ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Leute ins Krankenhaus gebracht und es gibt so krass qualitative Unterschiede zwischen Ärzten, zwischen Krankenhäusern. Erstens, wenn es irgendwie geht, hey, versucht nach Deutschland zu kommen, weil besser, und dann versucht halt auch einen vernünftigen Arzt zu haben. Wir haben halt das Glück, dass es, dass man halt jetzt durch die Zeit doch schon ein paar Ärzte kennt. Ja. Und es gibt zum Beispiel, da unten, wo du wohnst, gibt es halt den Arthur, der ist der Arzt für die deutsche Downhill-Nationalmannschaft. Und der ist halt einfach so, so gut. Und wenn ein Arzt versteht, dass du halt Sportler bist und was du halt, ja, was du halt quasi danach auch wieder machen möchtest, es ist einfach so ultra wertvoll, einen guten Arzt zu haben. Und da lohnt es sich auch mal, einfach wirklich so ein bisschen Zeit in Kauf zu nehmen oder halt Fahrerei oder whatever. Ja. Und sich vielleicht auch nochmal irgendwie unters. Genau, also zum Beispiel hier unser Teammanager von Ghost hat sich halt.
Viel. Ich greife mal rein.
Ich erzähle die Geschichte trotzdem noch vorbei. Ich lass mich da nicht immer von dir unterbrechen. Teammanager von Ghost hat sich den Rücken gebrochen und hatte Glück, dass ein Kollege von ihm in einem anderen Krankenhaus jemanden kannte, der darauf spezialisiert ist. Und das hätte halt echt richtig, richtig schief gehen können. Und dadurch, dass der halt aber dann sich halt verlegen hat lassen in ein anderes Krankenhaus, ist er wirklich sehr, sehr mehr oder weniger glimpflich davon gekommen und kann jetzt auch wieder Radfahren. Also auf alle...
Kann dem nur zu 100% zustimmen. Ich habe damals mit Handgelenk gebrochen. Als ich mir das Handgelenk gebrochen hatte, bin ich auch mit dem Zug nach Traunstein gefahren, von Hannover aus. Das sind mal irgendwie 7 Stunden oder so. Und habe mich da unten beim Arthur eben operieren lassen. Und das ist auch mein einziger Arzt, den ich kontaktiere, wenn ich Verletzungen habe. Weil der auch die richtigen Leute kennt, wenn es auf ein Gebiet geht, wo er sich nicht so gut auskennt.
Ja, super wichtig.
Cool.
Genau.
Ich glaube, wir sind am Ende von unserer Aufnahmezeit.
Tobi? Okay. Das ging schnell. In diesem Sinne, was steht bei dir die nächste Woche an?
Ich wollte eigentlich noch nach Finale runter wieder. Ich habe ja da das Apartment noch. Aber tatsächlich wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen. weil ich doch noch einiges zu tun habe. Und dann ist nächste Woche Ostern und da drauf ist dann schon Bike Festival Freiburg auf jeden Fall.
Ja, und dann Gardasee. Gardasee ist das, wo wir uns das, wo wir uns das nächste Mal sehen. Wahrscheinlich.
Genau. Ich bin in Gardasee wieder Event-Host. Das heißt, ich werde da quasi das Gesicht des Festivals und muss dann die Social-Media-Stories so ein bisschen mit Gesicht füllen. Zusammen mit der Steffi Maat. Und werde aber auch trotzdem das Enduro-Rennen mitfahren. Vielleicht hast du ja auch noch Bock, spontan.
Auf alle Fälle. Klar.
Wäre, glaube ich, eine lustige Geschichte, du und ich ein Enduro-Rennen.
Oh, ich meine, irgendwer muss ja Letzter werden und warum nicht ich?
Ach, Letzter bist du ja nicht. Erzähl doch nicht. Wenn das dabei abgeht, so langsam bist du nicht, Tobi. Naja. Okay.
Alles klar.
Podcast, Folge Nummer 9. Ist das überhaupt richtig? Ich glaube schon, ne? Folge 9 ist richtig.
Das haben wir nachgeschaut. Ah. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Und wir hören uns.
Ciao. Was, hier, Teaser für nächste Woche noch. Teaser für nächste Woche. Nächste Woche kommt Sebastian Tegtmeier. Ich glaube, mittlerweile Europachef von Santa Cruz.
Cool. Genau. Spannend.
Alles klar. Danke fürs Zuhören. Wir schalten raus.
In diesem Sinne, tschüss. Wünsche dir was. Tschüss.